Wunderschönen guten Morgen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, haben wir gerade gesungen. Also hey, dann seid doch ein bisschen gelassener. Ja, so. In dieser Zeit, ja, wo es oft runter und drüber gehen und die Trumps dieser Welt uns jeden Morgen wecken anstatt des Losungswort. Oder wo Sorgen und Ängste über die Zukunft, wer wird nächsten Sonntag gewählt und wie wird unsere Zukunft. In alledem, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Es ist keine Flucht, es ist eine Grundgelassenheit. Nicht Gleichgültigkeit, sondern eine Gelassenheit. Ich rate zu mehr Gelassenheit in dieser Zeit, weil die großen Rahmensetzungen bei uns sind klar und es ist wichtig, mit welchem Framing, Neudeutsch, ja, in welchem Rahmen, durch welchen Rahmen wir durchgucken in die Nachrichten dieser Welt, in unser Leben. Und die großen Fragen, die sind eigentlich schon mal geklärt in unserem Leben. Die Frage, wo komme ich her? Vor Grundlegung der Welt hat uns Gott erwählt. Also vor 1. Mose 1, Vers 1. Ja. Sag das mal, kannst du mal so reinsacken lassen. So. Vor Grundlegung der Welt wurde ich schon erwählt. Du. Also Gelassenheit. Wir wissen, wo wir hingehen. Die zweite große philosophische Frage. Ja, wohin gehen wir? Wir haben es gerade besungen. Und ich glaube, es ist tief in unserem Herzen verankert. Wir wissen, wo wir hingehen. Eine Ewigkeit mit dem dreieinigen Gott. Kind des lebendigen Gottes. Mitgesellschafter des Königreiches Gottes. Von Ewigkeit zu Ewigkeit kann uns niemand rauben, denn es ist geschenkt in Christus. So, wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, wohin wir gehen. Und wir wissen, wer wir sind. Ja. So, wenn die drei Fragen, diese großen philosophischen Fragen geklärt sind, dann können wir mal ganz gelassen all die anderen Themen angehen. Und in diese Rahmensetzung würde ich uns gern auch mit hineinnehmen heute Morgen. Im Alltag verlieren das manchmal, ich auch. Ich war auch im Januar, so Anfang Januar ist bei mir immer ein bisschen locker, da bin ich viel zu Hause und kann mir alles schön vorbereiten und die Säge schärfen, wie man so schön sagt, alles wieder gucken, dass es auf Vordermann ist. Und dann ging es wieder richtig zur Sache. Dann war ich 10 Tage im Stück unterwegs und habe verschiedene Dienste gemacht in Gemeinde, in Firmen und so weiter. Ich bin ja da auch in vielen Bereichen unterwegs, in Beratung und Seminare und so weiter und so fort. Es war ziemlich anstrengend und war auch viel Information, die ich zu verarbeitet habe. Und dann schaltet man auch noch das Radio an und dann geht es zur Sache, was da so alles weltweit passiert und ins Auto reinspült in mein Befindlichkeit. Und ich habe mir schon ein bisschen so Sorgen gemacht. Obwohl ich schon so alt bin, ich mache mir manchmal noch Sorgen. Ich versuche das loszukriegen, aber ich gelingt nicht immer. Und indem ich fahre so ein bayerisches Auto, das ist relativ gut ausgestattet und wenn man dann irgendwo hinfährt, in der Stadt zum Beispiel, und ein Fußgänger überquert die Straße, dann meldet er sich und ich sehe ein rotes Männchen dann in meiner Windschutzscheibe. Und wenn es sein muss, dann bremst er auch. Und ich fahre auf der Autobahn mit, sagen wir mal, 130, vorsichtig. Und mache mir so Gedanken und Sorgen. Und plötzlich leuchtet das rote Männchen auf in meiner Windschutzscheibe. Dachte ich, jetzt ist doch keiner da. Ja, so auf der Autobahn 130. Und denkt, ja, okay, vielleicht war es kaputt. Aber es war vorher immer funktioniert, nachher hat es immer funktioniert. 3 Mal hintereinander taucht so ein rotes Männchen auf da in meiner Windschutzscheibe. Und ich habe mich gewundert, dann hörte ich die innere Stimme des Heiligen Geistes, er sagt, die Engel des Herrn lagern sich um die Herr, die ihn fürchten. Psalm 34. Da dachte ich, okay Herr, du benutzt auch die bayerische Technologie. Ihr wisst, Gott redet, damals redete er auch durch einen Esel, heute redete er durch solche Autos, ja, Technologien. Nicht, dass ihr das jetzt kauft, gell? Aber das ist einfach nur, Gott hat alle Möglichkeiten. Die Stuttgarter haben es auch drin, ja. Ab einer bestimmten Klasse. Ja. Der Stern, auf den ich schaue, nee, das habe ich nicht. Und auf jeden Fall, also diese Botschaft hinein, und das hat mich wieder so gelassen gemacht, ja, zu sagen, hey, was ist eigentlich los? Die Engel des Herrn lagern sich um die Herr, die ihn fürchten, die Gott anerkennen als Herrn und Gott, als den, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir müssen uns nicht ängstigen, sondern wir dürfen bei all dem, dass wir uns einlassen auf den Alltag, auf das Leben, aber wir müssen uns nicht ängstigen, gewisse Dinge sind schon mal klar und Gott ist in unserer Mitte, nicht nur, wenn wir uns versammeln. Heute haben wir schon gehört, zwei oder drei, wenn wir zusammen sind, die kleinste Einheit von Gemeinde Jesu. Aber er ist auch bei dir, wenn du unterwegs bist, in was auch immer für Situationen. Und die Engel des Herrn lagern sich um dich her. Fürchte dich nicht. Ich nehme euch heute in ein Thema mit hinein, das habe ich damit schon ein bisschen eingeleitet. Nachhaltig leben und investieren. Vielleicht ein komischer Titel für eine Predigt, aber ihr werdet gleich sehen, das ist ein Bibeltext. Und zwar ein Bibeltext, zwischen klug und blöd liegt manchmal nur eine Tankfüllung. Matthäus 25, habt ihr noch nicht gelesen in der Schrift, ne? Steht da drin. Ja, so. Und ich möchte, dass durch die Predigt wir alle zusammen noch ein bisschen klüger werden. Das geht ja bei euch kaum noch, aber noch ein bisschen klüger werden. Und wir zu klugen Leuten werden, ja, in dieser Zeit, wo eben, wie gesagt, Wissen nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern Klugheit, Weisheit spielt die entscheidende Rolle. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal den Text an, wo wir da von dieser Art lesen. Vielleicht ist es zu klein, ich lese es euch vor. Matthäus 25, und ich werde es gleich einordnen in den Kontext, aber zunächst hören wir mal diesen, glaube ich, den meisten von uns bekannten Text zu. Wenn der Menschensohn, also Jesus, wiederkommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 vor ihnen waren töricht, also blöd, und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln und Gefäßen mit Öl, also noch auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, das reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen ihm in den Hochzeitssaal entgegen. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch gar nicht. Also seid wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst nicht, weder den Tag noch die Stunde im Voraus. So, das ist jetzt, wenn wir über Nachhaltigkeit heute Morgen sprechen, kein ökologischer Text, sondern ein eschatologischer Text. Also etwas, wo es um das Ende der Zeit geht, um das Ende dieses Zeitraumes geht, ein Endzeittext. Und ich werde es gleich ein bisschen einordnen. Klug ist, wenn wir über solche Themen sprechen, was kommt in der Zukunft? Wie hört die Welt auf, wenn sie überhaupt aufhört? Ja? Wie geht das Ganze weiter? Dass wir in den biblischen Texten, also eine gute Hermeneutik-Auslegung der Bibel, fängt immer bei Jesus an. So die erste, zu jedem Thema lest immer zuerst, was hat Jesus gesagt? Was hat uns Jesus vorgelebt? Denn Jesus ist die höchste Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Und von Jesus her, dieser höchsten Offenbarung, die wir haben, das Größte, was Gott uns überhaupt gezeigt hat, er selbst kam in Christus auf diese Erde. Von daher können wir auch das Alte Testament erst richtig verstehen und einordnen und von dort dann auch die Briefe des Neuen Testaments, also Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, Judas, mehr gibt es ja nicht. Ja. So, also das heißt, diese Themenfelder und vor allem auch, wenn wir über solche Zukunftsthemen nachdenken und vielleicht auch manches hören, fängt immer bei Jesus an. Was hat denn er uns vermittelt? Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, gehört in eine dieser Endzeitreden Jesu, wie man so schön sagt. Und da lasst uns mal ein bisschen reingucken und Hoffnung daraus schöpfen. Ich glaube an eine Eschatologie, also das ist die Lehre von den letzten Dingen, der Hoffnung. Aber jetzt starten wir mal, wie hat denn das Ganze begonnen? Matthäus 24 fängt dieser Abschnitt an, Vers 1, und zieht sich dann durch das ganze Kapitel 24 und 25 hindurch. So, Vers 1, interessant, Matthäus 24, Vers 1, da lesen wir, die Jünger waren mit Jesus zusammen vor dem Tempel, standen vor diesem Prachtbau und waren beeindruckt. Das war der Anfang dieser Rede, wo Jesus dann darauf reagiert hat. Also es war das eins. Von was sind wir alle so fasziniert? Ja. So, was sind unsere Idole? Kürzlich war ich mit dem jungen Mann zusammen. Er sagt, was willst du denn mal werden? Wie Elon Musk will ich werden. Er sagt, ja, war sein groß, fasziniert, ja, 400 Milliarden schwer. So Faszination, ja. So, hier ist einer, der ist von diesem Stern, auf den ich schaue, fasziniert. Vielleicht, ja, so. Ja, genau. So, also diese, was fasziniert uns? Wo stehen wir vielleicht vor Menschen, vor Prachtbauten, vor Firmen, vor großen Events, Super Bowl oder was weiß ich immer, sind fasziniert und lassen uns davon beeindrucken. So, das ist ja die eine Seite, wow, die Big Five, ja, und so weiter in der Wirtschaft, lassen uns beeindrucken. Und so standen die Jünger vor dem Tempel, auch in der Gemeindewelt ist es übrigens so, da die großen, prächtigen Gemeinden, ja, und dann lassen wir uns beeindrucken, wow, wenn wir den richtigen Pastor hätten, da ist das gar nicht Amerika, also dann, ja, wären wir auch so. Und wir sind beeindruckt, ja, und fasziniert von solchen Dingen. Nächster Satz, Jesus sagt, er stand da mit ihnen vor und Jesus sagt, von diesem Tempel wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. So, fällt in einem Tag zusammen, 70 nach Christus ist es passiert. Ja, so ein paar Jahrzehnte später von dem, als sie da standen, so vielleicht 40 Jahre später, fiel der Tempel in sich zusammen. Das heißt, die Faszination, das, was wir vielleicht uns tief beeindrucken, wo wir denken, wow, so will ich werden, das ist mein Ziel. In einem Moment kann das in sich zusammenbrechen. Die nächste Frage, und jetzt seht ihr mal, so geht es manchmal auch in den Nachrichten zu, dann sagen die Jünger, die endzeitliche Hochrechnung kommt jetzt, wann kommt das Ende der Welt? Darüber hat Jesus gar nicht gesprochen. Aber das ist so ein bisschen die andere Seite, erst die Faszination, dann sagt Jesus, hey, das fällt in einem Tag zusammen. Oh, stimmt, wann kommt das Ende der Welt? Ja. Und dann ist das die Faszination, wann kommt das Ende der Welt, wann bricht alles zusammen? Und wenn wir manchmal so Nachrichten hören, dann ist ja auch so, oh, es geht alles der Berg runter. Ja. Alles furchtbar, VW entlässt 4000 Leute, boah, ist Weltuntergang. Ja. So, das war damals schon so, ja. Und manchmal muss ja das auch in sich zusammenfallen, was wir vielleicht so verehren und fast anbeten in dieser Welt und überhöhen. Und es wird auch immer wieder Dinge, die so überhöht sind, die fallen manchmal in einem Tag, in kurzer Zeit in sich zusammen. Ja? Und plötzlich Leute, die darauf gehofft haben, die sich darauf gestellt haben, die diesen Weg gegangen sind, sagen, so will ich werden, das will ich eines Tages auch haben, das ist mein Vorbild. In einem Moment bist du dann tief, tief enttäuscht. Aber das heißt eben nicht, die Welt geht unter. Und es ist so in diesen endzeitlichen Diskussionen, die wir oftmals haben, dass genau dieses Pendel, was oft dann passiert, die Welt geht unter. Hat ja aber Jesus nicht gesagt. Und in diese ganze Thematik hinein, in dieses ganze Auseinandersetzen, sagt Jesus dann, nächster Satz, habt Acht, dass euch niemand irreführt. So was da in vier Versen geschwind drinsteht, ja? Faszination, ja? Fällt in sich zusammen, Welt geht unter. Und Jesus sagt, hey, lasst euch nicht irre machen. Lasst euch nicht verrückt machen, Leute. Ja. Und ich glaube, das ist eine zentrale Botschaft auch in der Zeit, in der wir stehen, weil wir schwanken oft genau zwischen dieser Faszination und dieser Weltuntergangsstimmung. Und dann legen wir manchmal auch die Worte, die Jesus sagt oder die wir in der Bibel finden, legen wir manchmal auch so aus, dass wir sagen, jetzt geht die Welt unter. Sag uns, Herr, wann, dass wir rechtzeitig vorbereitet sind. Ja, wie willst du denn vorbereiten? Da kommen wir noch drauf. Aha. So. Und Jesus sagt, lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht verrückt machen. Und wenn ihr diese Botschaft nur mitnehmt in den Alltag, dann habt ihr schon eine ganze Menge Vorsprung vor vielen anderen. Ja, lasst dich nicht verrückt machen. Ja, Herr, und was soll man denn dann machen? Wie soll man denn leben? Und dann, wenn ihr das, vielleicht habt ihr Bock dann drauf, wenn ihr nach der Predigt so irgendwann heute Abend nochmal als Gute-Nacht-Geschichte oder irgendwas, so, das heißt, ihr lest vielleicht mal den Text durch, Matthäus 24, 25, da kommt ja ganz viel dann von, was uns alles irre machen kann, was wir hören werden, was wir sehen werden, was passiert. Und Jesus vergleicht es dort mit Wehen einer Frau. Ich konnte viermal zugucken bei meiner Frau. Das ist faszinierend, wie die kommen und gehen und so. Ja. Und dann wird es ganz schmerzlich. Und Jesus vergleicht es mit einer Wehe und sagt, ihr werdet immer wieder erleben in der Zeit, in der ihr seid, zwischen diesem alles easy, ist alles gut und dann plötzlich wird es wieder schmerzlich, dann lässt der Schmerz wieder nach, dann wird es wieder schmerzlich irgendwann. Schlussendlich aber interessant, dass er Wehen verwendet in diesem Kontext, weil Wehen führen doch zu Leben, neues Leben bricht hervor. Und hab bitte das im Kopf, die Welt, wir predigen nicht den Weltuntergang, wir predigen den wiederkommenden Jesus Christus. Wir predigen den Anfang einer neuen Welt, das sich jetzt schon abzeichnet, das schon jetzt im Werden ist, wie das Kind im Bauch der Mutter und heranwächst und eines Tages bricht es hervor und die ganze Herrlichkeit und diese ganze Fülle und diese ganze Lebenskraft entfaltet sich. Jesus kommt auf diese Erde wieder. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Perspektive und nicht der Weltuntergang. Schmeißt die Bücher weg, die euch den Weltuntergang predigen. Bringt euch nichts, lenkt euch ab, lasst euch nicht verrückt machen. Sondern in Lukas sagt Jesus, im Paralleltext sagt er, wenn ihr diese Dinge alle seht, immer wieder diese Irritationen, immer wieder diese schmerzvollen Erlebnisse, Erfahrungen, die wir durchaus haben, manchmal persönlich zutiefst schmerzlich, manchmal in der Welt um uns herum. Wenn ihr das alles seht, ja, das ist so. Und es wird wieder kommen und es wird das eine und das andere geben und ihr werdet hören davon und ihr werdet es erleben. In dem Ganzen hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung ist nahe. Das ist eine faszinierende Lebenshaltung, wenn wir mit dem ein bisschen durch den Alltag gehen und sagen, oh, jetzt bin ich wieder von irgendwas fasziniert, was mich ablenkt, als wäre das die Lösung, als wäre das das Einzige. Oder auf der anderen Seite dieser völlige Panikausbruch, wann geht die Welt unter? Dann sagt Jesus, wenn ihr das seht, wenn ihr die Nachrichten hört, guckt leicht drüber hinweg und schaut auf den wiederkommenden Herrn. Eure Erlösung, die Rettung, auch manchmal ist es, die Lösung ist ganz nahe. Nicht nur der wiederkommende Herr, sondern der gegenwärtige Christus, der uns manchmal die Lösung gibt, die wir gar nicht mehr sehen, weil wir entweder so fasziniert sind oder weil wir so in Panik sind und du siehst nicht, was manchmal direkt vor deinen Augen ist, eine Lösung, die Gott schon bereitet hat. Kennt ihr das auch so im Alltag? Und dann manchmal die Augen reiben und sagen, okay, Herr, es muss eine Lösung geben. Du hast schon eine Lösung für uns. Egal welches Thema, egal welche Problemstellung, die Erlösung, die Rettung, die Antwort Gottes, die Ermöglichung Gottes ist ganz, ganz nahe. Aber siehst du sie zwischen Panik und Faszination? Nachdem Jesus so diese Themen aufgeklärt hat, erzählt er dann vier Gleichnisse. Im Grunde sind es Gleichnisse, in denen er sagt, in dieser Zeit, bis er wiederkommt, lebt folgendermaßen. Also nicht nur konzentriert euch nicht auf Faszination, lasst euch nicht irre machen, sondern wie soll man denn dann leben, Herr? Auf was kommt es denn dann an? Und vier Gleichnisse. Und eins davon haben wir gelesen, da gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein, aber dass ihr das Gesamte habt. Erstens sagt er, und quasi immer mit Gleichnissen hinterlegt, und jedes Gleichnis hat im Grunde immer eine Hauptbotschaft. Ja, passt auf, dass ihr nicht zu detailliert versucht auszulegen und alles reinzutexten, sondern es hat immer eine Hauptbotschaft. Das Gleichnis Nummer eins hat, kümmert euch um Menschen, die euch anvertraut sind. Seid gut zu ihnen. Knechte vom Gleichnis von den Knechten. Investiert in Menschen, die euch anvertraut sind. Auch nicht in die ganze Welt. Menschen, die euch anvertraut sind, das ist vielleicht die Nachbarin, nach der du schaust. Das sind vielleicht deine Kinder in einer gewissen Phase des Lebens. Das sind vielleicht deine Enkel, das sind vielleicht deine Mitarbeiter, das sind vielleicht deine Hauskreismitglieder, das sind vielleicht als Chef oder Abteilungsleiter oder Teamleiter Menschen, die dir anvertraut sind. Kümmer dich, investiere in sie. Das ist immer richtig, wenn du biblisch leben willst. Investiere in Menschen. Und das macht ihr hier auch, ja? Quelltor. Haben wir jetzt eine halbe Stunde uns angehört. Zweites Gleichnis sagt uns von den Talenten, ist uns bekannt. Investiere mit dem, was du hast. Und wenn es wenig ist, das ist nicht die Frage. Was machst du damit, ist die Frage. So, wenn du ein Talent hast, und Talente, ja, das war damals natürlich eine Währung, kannst du aber auch übertragen auf, was steht mir eigentlich zur Verfügung? Finanziell, Gaben, Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Zeit. Es sind verschiedene Faktoren, die mir zur Verfügung stehen. Investiere mit dem, was du hast. Und wenn wir das beherzigen, lässt sich mit leben. Ja. Und manchmal haben wir dann weniger, auch eine gewisse Lebensphase, wo man sagt, ich kann nicht mehr viel geben. Das bisschen. Es ist manchmal ja nur das eine Wort. Das richtige Wort zur rechten Zeit macht eine Seele gesund. Ja. Es sind manchmal nicht immer die großen Dinge nur. Es sind manchmal die vielen kleinen Dinge des Alltags, wo man sagt, hey, ich investiere mit dem, was ich habe. An Kraft, an Zeit, an Möglichkeit. Ich helfe meinem Tischnachbarn in der Schule, dass er seine Note besser hinkriegt. Also nicht abschreiben lassen, sondern ihm helfen. Ja, so. Weil ich es besser kann, ja, als der andere. So, nutze das, was du hast, um das einzubringen. Drittes, da gehen wir gleich drauf ein, ist das Gleichnis, was ich gelesen habe von den klugen und törichten Jungfrauen. Da gehe ich gleich drauf ein. Und viertens, da geht es dann um Böcke und Schafe. Investiere dort, wo Mangel ist. Investiere dort, wo Mangel ist, ist die Botschaft. Ja. Wenn einer in Gefangenschaft ist, dann besuche ihn. Wenn einer hungrig ist, dann gib ihm was zu essen. Es ist diese Investition, dort hinein zu investieren, wo Mangel ist. Wirtschaftlich kann man sagen, wo Nachfrage ist. Ja, so könnt ihr also auch übertragen auf wirtschaftliche Wahrheiten, die da drin stecken. So, und wenn wir uns daran halten, dann ist unser Leben gefüllt mit dem Richtigen, immer in der Erwartung, eines Tages kommt der Herr wieder. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, wie diese Etappe aufhört. Wir müssen uns nicht irre machen lassen. Lass dich nicht ablenken durch Faszination von irgendwelchen Big Things. Lass dich nicht in Panik versetzen von Weltuntergangsstimmung, sondern konzentriere dich auf diese vier Lebensarten. Und die kannst du übertragen auf alle Bereiche deines Lebens. Eine relativ kluge Angelegenheit, die Jesus uns hier nahelegt. Aber es ist natürlich nicht so spannend, wie jetzt die Welt-Endzeit-Literatur zu lesen und wo genau jetzt welcher Reiter zu welchem Zeitpunkt auftaucht und wann geht jetzt nochmal genau die Welt unter? Gar nicht! Lies mal deine Schrift. Es fängt im Garten an und hört mit einer Stadt auf. Offenbarung 22. Ja. Mist, auf der Erde? Ja, ja, schon. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt konzentrieren wir uns noch ein paar Minuten auf dieses eine Gleichnis. Warum habe ich das gewählt? Ist ein interessantes Gleichnis. Und da, wie in vielen dieser Gleichnisse, wird alles Mögliche hineininterpretiert. Gibt es aber auch, eigentlich auch nur eine Botschaft. Die Botschaft ist, es könnte länger dauern. Investiere nachhaltig. Denn der einzige Unterschied, der einzige zwischen denen, die als töricht, hat Luther gesagt, blöd würden wir heute sagen, sind, und die klug waren. Der einzige Unterschied ist, die eine hat einen Vorrat, die andere nicht. Einziger Unterschied, sonst gar nichts. So, deshalb die Tankfüllung. Ja. Klar, ich weiß, ihr habt Elektroauto, da müsst ihr sowieso lang warten, aber die ich kann noch mit einer Tankfüllung so, ja, sogar noch einen Kanister mitnehmen. Aber das ist der einzige Unterschied, das ist so interessant. Der einzige Unterschied. Und alles andere auszulegen und hinein zu interpretieren, führt auf die falsche Spur. Hier ist die Frage, leben wir so, dass wenn es länger dauert, dass wir durchhalten können? greife ich vielleicht mal auf. Das kann man nämlich auch und sollte man vielleicht auch auf alle Lebensbereiche übertragen. Jetzt haben wir Marriage Week, Investition in die Ehe gehabt. Es ist ja nicht eine Nummer, wo man sagt, okay, mal kurz ein Sprint von, ha, alles toll, sondern wir sind jetzt 43 Jahre verheiratet. So, da brauchst du ein bisschen Stoff. So, da musst du ein bisschen den Tank immer wieder füllen. Der Leidenschaft, der Liebe, der Zuneigung. Die Frauen ändern sich auch immer wieder, habe ich festgestellt, so im Laufe des Lebens. Ja, so. Die Männer sind ja sehr konstant. So, jede Lebensphase wieder neu, ja, andere Umstände, andere Situationen, wieder sich neu ineinander verlieben. Und wenn wir das nicht an Ressourcenmanagement, lass mich das jetzt mal ganz bewusst so wirtschaftlich formulieren, also darauf zu achten, wie handeln wir so, dass immer wieder der Tank gefüllt wird, in dem Fall auch der Tank der Liebe und der Leidenschaft füreinander, des Respektes, haben wir gehört, des Investierens, des anderen Verstehen, zuhören können, rauslesen können, was heißt es dann für unser Miteinander und in die nächste Phase des Lebens, in die nächste Woche, in den nächsten Monat, in die nächste Lebensphase wieder mit Leidenschaft und Kraft reingehen. Was brauchen wir dazu? Wo tanken wir auf? Haben wir was in Reserve? Und wenn du immer nur reinbutterst und sagst, jetzt bleiben wir kurz bei der Ehe, wenn wir das schon hatten, das ist ein tolles, richtiges, sehr, sehr gutes Thema, Partnerschaft, Beziehungswelt insgesamt, aber in der Ehe als Nukleus, als Zentrum des ganzen Geschehens und sage, wenn wir das über die lange Zeit nicht nur durchhalten wollen, sondern mit Lebenskraft gefüllt haben wollen, dann brauchst du eine Vorgehensweise, wo dein Tank des Miteinanders immer wieder gefüllt wird. Und ich sage manchmal so ein bisschen salopp gesagt, heute heißt es ja Date Night. Unsere Kinder haben das übernommen von uns, das heißt, wir haben den Eheabend gesagt. Ja. So einmal in der Woche wirklich Zeit zu haben, wo wir uns gegenseitig in die Augen gucken, wo wir miteinander weggehen, wo wir miteinander essen gehen, wo wir einen Rahmen setzen von, wir hören einander zu, wir achten aufeinander, wir reflektieren unser Miteinander. Und da habe ich oft gesagt, das ist günstiger, ich bin Schwabe, ja, das ist wichtig, ja. Das ist günstiger als eine Scheidung. So, also, diese Investition. Ja, da müssen wir Schwaben, muss man Schwäbisch schwätzen. Ja, so, das verstehen die sonst nicht. Aber das heißt, diese Investition, wo fülle ich wieder unseren Tank? Ja, unseren emotionalen Tank des Miteinanders in dem Fall. Und wenn wir da keine Nachhaltigkeit mitbringen, wir sagen, hey, wir wollen nicht nur gut beginnen, wir wollen auch gut enden. Ja? Und wir wollen diese lange Reise, die es nun mal bedeutet, in Partnerschaft zu leben, die wollen wir in guter Weise leben. Ja? Und nicht auf dem letzten Zahnfleisch daherkommen, weil scheiden dürfen wir uns ja nicht, wir sind Christen. Ja? Das ist nicht die Nummer. Die Nummer ist, hey, da ist Lebenspower drin. Mann und Frau sagen Ja zueinander und Gott stiftet die Ehe und segnet die Ehe und sagt, hey, ich bin mit euch in dem Ganzen. Aber es dauert ein bisschen länger, als du denkst, wenn du verliebt bist. Am Anfang so voller Leidenschaft, die Liebe wirst du immer wieder ernähren müssen. Die bleibt nicht einfach so, oh, jetzt liebe ich dich nicht mehr, dann suche ich mir eine andere. Keine gute Lösung. Ja. Dieses Ressourcenmanagement, dieses nachhaltige Denken, jetzt gehe ich auch ein kleines bisschen ins Wirtschaftliche, weil es ist eigentlich ein wirtschaftlicher Text, der da dahinter steckt. Ja, im Sinne von Ressourcenmanagement. Benutzen wir dieses Moderne. Warum fällt uns das so schwer, kluges Ressourcenmanagement zu haben? Natürlich in der Zeit, wir leben sehr kurzfristig. Wir wollen immer den Return on Invest, also den sofortigen Auswirkung dessen, was wir investiert haben. Möglichst schnell will ich den Gewinn haben mit möglichst wenig Aufwand. So, das ist ein bisschen so die Zeit, aber das geht nur ab und zu mal. Aber kluges Ressourcenmanagement ist mal überhaupt in dem Bewusstsein zu leben, dass vieles von dem, was wir im Leben erfahren, braucht länger. Ist nicht eine Eintagsfliege, sondern ist eine längere Angelegenheit. Und entschuldigt, wenn ich das jetzt kurz so ein bisschen reinnehme, nein, entschuldige nicht, ich mache es ja bewusst. In unserem Land ist es nicht ein Fach, das wir in der Schule lernen. Ich habe eigentlich dieses kluge Managen mit meinen Ressourcen, mal ein bisschen anders umzugehen, ist mir erst bewusst geworden, als ich selbstständig geworden bin. Und wie wurde ich selbstständig vor über 30 Jahren, also beruflich selbstständig? Da war ich Pastor einer Gemeinde und diese Gemeinde war Teil eines größeren Verbundes und man war direkt als Pastor bei dem Verbund angestellt, obwohl die Gemeinde das bezahlt hat, den Gehalt, aber über die Anstellung in diesem Bund. Und dann waren wir damals so als Gemeinde, junge Gemeinde, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, sehr innovativ und haben Dinge anders gemacht als eben die manch andere Gemeinde und ist auch gewachsen und gereift. Und dann gab es ein bisschen Stress mit der Verbandsleitung, weil wir halt Dinge so anders gemacht haben, wie unseren Namen verändert. Das war schwierig, das war eine heilige Kuh, die da geschlachtet wurde. Und dann kam der Vorstand, hat uns besucht. Und dann haben wir rumdiskutiert und so, und dann hat er die ganze Diskussion beendet mit dem einen Satz: Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Also Michael, du bist hier angestellt, du musst machen, was wir dir sagen, fertig. Hat mich geärgert. Da habe ich darüber nachgedacht, sagt der Mann hat recht. Ja? Ich bin ja angestellt. Ja? Ich habe ihm gesagt, ihr sorgt sozusagen für mein regelmäßiges Gehalt und ich erfülle dann eine gewisse Aufgabe, die damit zusammenhängt. Und in diesem Nachdenken sage ich, aber ich will dieses Lied nicht singen. Mach jetzt. Und dann kam die Weisheit des Herrn auf mich und gesagt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ich mache mich selbstständig. So wurde ich selbstständig und war selbstständiger Pastor. Das heißt, da hat die Gemeinde mir dann ein Honorar gegeben und so hat sich dann vieles andere entwickelt. Warum erzähle ich das? Da wurde mir plötzlich mit einem Mal bewusst, wie ich gewohnt bin, dass andere für mich sorgen. Ich musste mir plötzlich Gedanken darüber machen, was versichere ich überhaupt? Weil ich muss mich ja nicht mehr versichern, ich habe keine Pflichtversicherung mehr. Ja. So ist es jetzt richtig, sich gar nicht zu versichern? Ist das jetzt besonders gläubig? Ja. Sollte ich alles versichern? Das wird schweineteuer. So, und ich muss plötzlich mit Ressourcen mal an das Umgehen erhöhen, gerade an Eigenverantwortlichkeit und Überlegung, was ist denn eigentlich auch nachhaltig, weil Versicherungen legen ja darauf an, Rentenversicherung, ja, wenn ich eines Tages nicht mehr zur Arbeit gehe, dann werde ich versorgt. Ja. So, das heißt, ich denke darüber nach, im Sinne von Ressourcen anzusparen für eine Zeit, wo Mangel da ist. Nur, ich mache mir als Normalbürger da keine großen Gedanken, weil andere sorgen für mich, dass es irgendwie funktioniert. Die Renten sind sicher nicht ausreichend. Also sind sicher. Ja, so. Ja. So, und weil wir dieses Denken nicht gelernt haben, ist 90% unserer Bevölkerung, sind Sozialversicherungs-, also die arbeitende Bevölkerung sind Sozialversicherungsangestellte. Das heißt, 90% müssen sich keine Gedanken darüber machen, über vieles, sondern 43% eures Einkommens kommt in diesen großen Topf der Ressourcen, woraus dann geschöpft werden kann. Und wir hoffen, dass wenn ihr an der Stelle seid, wo ihr was aus dem Topf nehmen wollt, dass da noch was drin ist. Ressourcenmanagement. So. Und so sind wir groß geworden. Ja, so sind wir erzogen. Ja. Nur 10% Selbstständige und Freiberufler haben hier im Land und nur 5% davon haben Angestellte. Wir haben 3,6 Millionen Unternehmen in unserem Land. 3,1 Millionen davon haben weniger als 10 Angestellte. So. Warum sage ich das Ganze? Weil es ist nicht Teil unserer Kultur, dass wir sozusagen für uns selbst in diesem Maße sorgen müssen. Und über unsere Ressourcen immer begrenzt natürlich. Ich habe mein Häuschen abbezahlt, so da kann ich mietfrei leben. So, da gibt es schon ein paar Nummern, wo wir das irgendwie drauf haben. Aber das große Verständnis davon, okay, nachhaltig über meine Lebensart nachzudenken, das ist nicht Teil unserer Erziehung und Teil unseres Werdens. Und jetzt kommt so eine Botschaft von der Schrift hier und sagt, lebe nachhaltig. Überlege, wie du investierst. Überlege, dass du langfristig das funktionieren muss. Dein Leben, deine Arbeit, eure Gemeinschaft, eure Beziehung. Eine Gemeinde kann nicht mal nur eine Veranstaltung machen und alle gehen hin, zahlen ihren Obolus und dann gehen wir alle wieder heim und alles gut, sondern plötzlich ist eine nachhaltige Geschichte. Manche Gemeinden und Kirchen leben seit Hunderten und Tausenden von Jahren und es funktioniert jeden Sonntag Gottesdienst. Wisst ihr, wie schwierig das ist? Mitarbeiterressourcen, ja. So. Wie ist ein gesundes Ressourcenmanagement, dass es langfristig funktioniert und nicht mal nur kurz ein Feuer ist, wo auflodert und brennt, sondern so wie hier die Kerzen ziemlich lange. Nachhaltig. Und da geht keine Kerze jetzt während des Gottesdienstes aus, weil die nachhaltig darüber nachgedacht haben, wie machen wir das, dass die Kerze nicht ausgeht. So, diese Art zu denken und diese Art zu leben bedeutet, dass in vielerlei Hinsicht, und vielleicht regt euch das ein bisschen an, auch in der Verkündigung mal euren Alltag zu durchforsten und das Umfeld anzuschauen, sich bewusst zu machen, an wie vielen Stellen sind wir auch von der Schrift hier aufgefordert, anders zu handeln, eben nachhaltiger zu investieren, als was unser Zeitgeist uns sozusagen nahelegt. Wie kann ich schnell reich werden? In vielen mit Daytrading und so weiter und so fort. Hey, ihr macht euch kaputt. Ja. Geschwind, und dann werden halt die Faszinierenden, die werden wieder gezeigt. Aber die meisten hängen dann im Weltuntergang. Ja. Das ist nicht nachhaltig. Mal kurz den Erfolg zu haben, kurz das Glück zu haben, den schnellen Kick zu haben. Nein, es ist das Allermeiste in unserem Leben, ist darauf angelegt, dass es langfristig und nachhaltig funktioniert. Zum Abschluss. Wir haben am Anfang ein Lied gesungen von unserem Herz. Können wir das nochmal spielen, Stefan, so zum, ja, in den nächsten 5 Minuten? Also Helmut hat mir erlaubt, 5 Minuten zu überziehen. Ich glaube, wenn wir anfangen wollen, in diese Lebensart, die uns Jesus hier in diesem Gleichnis nahelegt, da hineinzufinden, dann lasst uns anfangen mit unserem eigenen Herz. Das Biologische hat der Herr gebaut. Das funktioniert erstaunlich gut. Über 70, 80, 90, 100 Jahre bum, 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 pumpt das Herz durch. Also die Schöpfung hat es auf Nachhaltigkeit angelegt. Unser emotionales Herz, unsere Energie, unser Energiemanagement ist genau das Gleiche auch. Das reicht nicht, wenn du sagst, jetzt buttere ich mal alles rein, dann bin ich platt. Sondern wie gehst du um mit deiner Energie, mit dem, was dir anvertraut ist? Paulus sagt in 2. Korinther 4, einem anderen Text, dass er nicht müde wird. Und er hat unfassbar stressiges Leben gehabt. Viele, viele, viele Wahnsinnsherausforderungen. Sagt, in dem allem werde ich nicht müde, sondern, und jetzt kommen wir sozusagen zum Kern des Ganzen, weil es nicht nur eine Auferlegtheit ist, so müssen wir leben, sondern wir werden ausgestattet von unserem Herrn, der sagt, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. In der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und kluges Ressourcenmanagement fängt dort an, dass wir in einer innigen Gemeinschaft mit unserem Herrn, dem Schöpfer, der Quelle des Lebens, in Verbindung sind. Und diese innere Erneuerung, die Wiederherstellung von Freude, von Kraft, von Leidenschaft, von Liebe, von Energie, von Lust, wieder was anzupacken, von Hoffnung, die ich jeden Morgen brauche, wenn ich aufwache und in den Spiegel gucke, wer ist denn das? Ja, so Hoffnung sagen, es wird auch heute wieder gelingen. Ja. Es wird auch heute wieder Kraft genug da sein. Es wird auch heute genug Güte und Gnade und Barmherzigkeit da sein für das, was ich brauche an diesem Tag. So dieses Nachhaltige kann ich ja gar nicht vorlegen mit all den klugen Überlegungen, sondern es ist hineingepflanzt in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und die Quelle in dir, der Heilige Geist, mit dem in Verbindung zu sein, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus fließt das Leben. Ja. Und in dieser Verbindung mit Jesus zu stehen, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu stehen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, das ist das Entscheidende. Ich bin an einer Stelle in meinem Dienst sehr müde geworden mit dieser Geschichte ähnlich. Du darfst gerne dann schon vielleicht ein bisschen spielen. Ich bin sehr müde geworden, habe es aber gar nicht gemerkt, wie mein Herz müde und matt geworden ist. Da war ich voll im Gemeindekontext, Gemeindeleitung, jeden Tag viele, viele, viele Leute. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie mein Herz so kalt geworden ist, so abgestumpft, so leidenschaftslos. Ich habe den Dienst getan. Und dann bin ich zu einer Konferenz eingeladen gewesen und dachte, ja gut, also Predigt kann ich besser, Lobpreis, okay. So. Und ich stand da so überheblich und dann sprach der Geist Gottes zu mir, Michael, guck mal dein Herz an. Und dann lenkte der Geist Gottes die Aufmerksamkeit auf mein Herz. Und ich war schockiert. Und ich sah plötzlich, wie mein Herz so kalt, so hart geworden ist, so voller Abwehrmechanismen, kommt mir nicht zu nahe. Und ich war tief, tief erschrocken darüber und öffnete mich in dem Moment und sagte, Herr, es tut mir so leid. Hier ist mein Herz. Und dann fing in dieser Veranstaltung fing der Heilige Geist an, an mir zu arbeiten. Und es war so, davon lebe ich bis heute. Das ist jetzt 25 Jahre her, bis heute. Und er zeigte mir auf mein Herz und sagt, Michael, jetzt tut es gleich ein bisschen weh. Wie der Zahnarzt, weißt, wenn er dann bohrt. Und diese Steine, da werde ich aus dir jetzt rausnehmen. Und dann war es wie so ein, wie wenn so ein Gefäß, wenn so ausgekratzt wird und solche Krusten von meinem Herz runtergenommen wurden. Es war richtig spürbar. Es war schmerzlich und gleichzeitig erleichternd. Und ich hielt in meinem Herz weiterhin. Und dann sagte der Geist Gottes zu mir, Michael, jetzt fülle ich es mit meiner Gegenwart. Und dann, wie wenn es so eine Karaffe Öl hineinfließt, so spürte ich, wie die Liebe und die Gegenwart Gottes in mein Herz hineinfloss, so wie Öl in ein Gefäß. Und ich blieb, der Gottesdienst war längst vorbei und ich war immer noch in diesem Zustand, spürte, wie der Geist mich füllt. Diesen Moment habe ich nie wieder verloren. Und wenn jetzt ich spüre, mein Herz wird hart, ich habe die Energie, geht mir verloren, dann erinnere ich mich an diesen Moment, weil die Tatsache ist, die Quelle ist in uns. Aber ich vergesse es oft. Dann erinnere ich an diesen Moment und dann spüre ich hier so in der Magengegend, spüre ich die Gegenwart Gottes und dieses Kraftzentrum des Heiligen Geistes. Und ich spüre die Energie, die ich wieder habe, die Liebe, die Leidenschaft, die Barmherzigkeit, die Hoffnung. Und ich lade uns ein, dass wir in den letzten Momenten im Gottesdienst, dass wir vielleicht uns nochmal dieses Lied anhören, vielleicht mitsingen, mitsummen, dass wir sagen, Herr, dein Herz, die Quelle in mir, gutes Ressourcenmanagement, achte vor allem anderen auf dein Herz, denn daraus fließt das Leben konstant, damit wir nachhaltig genug Öl in unserer Lampe haben. Komm und wirke du in unserer Mitte, Heiliger Geist. Hier ist unser Herz. Wir bringen dir unseren Frust, unsere Hartherzigkeit, unsere Faszination von Dingen, die nicht tragfähig sind und unseren Panik und Ängste, wo wir Sorge um die Zukunft haben. Und sind jetzt ganz in diesem Moment deiner Gegenwart. Denn du gibst uns genug Öl in den Tank. Das, was immer kommt in unserem Leben, wo immer im Moment die Wehen sind und sehr schmerzlich oder gerade beruhigt, aber wo immer wir sind, es ist genug da. An Energie, an Kraft, an Liebe, Hoffnung, Leidenschaft, dass wir investieren können. Und wir laufen dir entgegen, Herr. Wir freuen uns auf deine Gegenwart und bis dorthin wollen wir so leben, dass es dir entspricht.
Herr, ich möchte danken für dieses Wort, dieses klare Wort, das du Michael für uns gegeben hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt in unseren Herzen festschreibst. Nicht nur für kommende Woche, sondern für unser Leben. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns Hoffnung schenkst in einer Zeit, die zwischen Panikmache und Faszination hin und her pendeln. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Erlebnis von Michael schenkst, diese persönliche Offenbarung, dieses Fundament, auf dem wir bauen, diesen Fels an der Brandung, das uns durch die Wetterlagen dieses Lebens führen wird. Herr, segne uns, wenn wir in unseren Alltag wieder gehen. Amen. Vielen Dank, Michael. Das war wirklich sehr bewegend. Ja.